Liebe Brüder und Schwestern, es gibt ein Text in der Bibel, die hochragt über alle anderen Texte. Und dieser Text ist weder in der Römerbrief noch in der Johannesevangelium, sondern steht in Jesu Bibel. Wer weiß, was Jesu Bibel? Jesus hat auch eine Bibel. Wie heißt diese Bibel? Weiß jemand? Das Alte Testament. Warum ist dieser Text wichtiger als alle anderen Texte? Weil in ein Text haben wir das ganze Evangelium 1000 Jahre im Voraus. Und zwar, wenn dieser Text richtig verstanden wird, es fängt an, Professoren in Tübingen, das ein bisschen zu verstehen, aber nicht ganz. Wenn dieses Text ganz verstanden, jeder Satz, es hat überhaupt nicht mit David zu tun, sondern nur Jesus. Und jeder Satz hat mit der gekreuzigte Jesus zu tun. Das ist der Mittelpunkt der Bibel. In dieser Text, wenn richtig gelesen, ist Kreuz sechsfach genau geschrieben, nicht so ungefähr, sondern genau, fleischlich, geistlich beschrieben. Seine Auferstehung ist in dieser Text, die ist ein bisschen schwieriger rauszuholen, aber ich werde sie zeigen, genau wo sie ist. Weltmission, welcher Heilige Geist voraussetzt, ist in diesem Text auch Karsamstag, ein hoher Feiertag in aller orthodoxen Kirche, wo Jesus in den Toten ging und predigt das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind, 1. Petrus 3, 18 bis 22. Das und viel mehr ist alles in einem Text. Das ist einmalig. Es gibt zwei zentrale Zeugen im Alten Testament. Es gibt andere, aber zwei zentrale, die beide das Leiden der Passion und Kreuz Jesu beschreiben und auch ihre Bedeutung. Im Neuen Testament kann sowas nicht geben, denn die Beschreibung von der Passion, die steht in dem Evangelium, und die Erklärung steht in der Epistel. In Philipper 2 geht man ein bisschen in diese Richtung, aber die andere Text kennen Sie viel besser. Das ist eine merkwürdige Entwicklung in die Kirchengeschichte, dass die wichtigste Text immer so ganz am Rand war, Psalm 22, und das der zweitwichtigste Text, das ist sehr hohe Ehre, zweitwichtigste Text, Jesaja 52, 53 in den Mittelpunkt gestellt. Denn in diesem Text, so wichtig wie sie ist, wird Jesu Kreuz und Leiden beschrieben und auch erklärt. Nur, es ist mehrere hundert Jahre früher, später als unser Text, Psalm 22 ist wesentlich früher, und es geht nicht in die Tiefe, die Psalm 22. Es geht in die Tiefe, aber Psalm 22 geht noch tiefer dran. Dazu, wir wissen, dass Jesu das ganze Psalm 22 am Kreuz gebetet hat. Wie wissen wir? Ja, wir wissen das wissenschaftlich. Mein Professor Hartmut Gese, ein sehr interessanter Alttestamentler, hat bewiesen, dass wenn ein Zitat aus einem Psalm entweder die erste oder die wichtigste Vers in neutestamentlicher Zeit zitiert ist, es steht stellvertretend, dass das ganze Psalm gebetet war. Die erste oder wichtigste Satz in einem Psalm in neutestamentlicher Zeit dasteht, das steht stellvertretend, dass der ganze Psalm gebetet war. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der vierte Wort Jesu am Kreuz und der erste Satz unseres Psalms. Jesus hat den ganzen Psalm gebetet. Es ist selbstverständlich, dass er den ganzen Psalm gebetet, weil das ganze Weg des Leidens Jesus ist hier buchstäblich geschrieben und der Weg der Erlösung ist buchstäblich geschrieben. Und das Faszinierende hier ist, dass Psalm 22 hat eine Zäsur. Mit Vers 22, bis Vers 22 ist alles Passion, alles Leiden und Not, alles Kreuz. Nach dann ist alles Erlösung und Epistel. Ich lese ab Vers 21. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Hunden. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und für den Hörner wilder Stiere. Du hast mich erhört. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in die Gemeinde rühmen und so weiter. Du hast mich erhört ist die zentrale, kann man sagen, Weichenstelle dieser Psalm. Bis dann ist alles Leiden, danach ist Erklärung. Bitte, ich zitiere nur von Martin Luther. Ich gehe nicht mit minderwertiger Übersetzung um. Martin Luther war ein Sprachgenie. Er hat die deutsche Sprache gestaltet. Wir wissen zum Beispiel, dass Dante die erste große, und er war ein sehr großer Christ auch, die italienische Sprache sogar im 13. Jahrhundert gegründet. Shakespeare mit Tolstoi, der größte aller Dichter, hat die englische Sprache im 16. Jahrhundert. In Russland dauert es bis Puschkin im 19. Jahrhundert. Ich arbeite nur mit was tiefgehend ist. Martin Luther hat kleine Fehler gemacht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Was mich interessiert, ist, dass Luther eine tiefsinnig vielschichtige Verständnis Gottes Wort durch die Bildsprache. Und alle andere Übersetzungen, das sind Arbeiten von Schriftgelehrten und nicht Arbeiten von Genien wie Luther. Psalm 22, Vers 22. Was hat das Psalm, diese Zahl? Diese Zahl verfolgt mir mein Leben lang. Ich lebe mein Leben lang zu 22. Ich habe gedacht, jetzt bin ich frei davon, weil ich bin in, sozusagen in Ruhestand, aber wir haben zwei Wohnsitze. Die eine ist Prinz-Alfons-Straße 13 in Ottobrunn. Und die andere ist eine kleine Eigentumswohnung mit die Nummer 9 in Ilmensee. Wenn man höhere Mathematik 13 und 9 macht, 22. 22 ist eine hochheilige Zahl in Israel, unter Christen überhaupt nicht bekannt. Zwar, es gibt verschiedene heilige Zahlen, verstehen Sie mich richtig. Ich habe nichts mit dieser Art, jede Buchstabe in der hebräischen Alphabet, das hat mit jüdischem Mystizismus, Kabbalismus, das ist nicht biblisch. Ich gehe nur mit stehender Zahl, 3, von Kreuz zu Auferstehung, 7, Schöpfungswunder. Zum Beispiel Jairus, die Auferweckung Jairus' Tochter. Da waren mit Jesus und Jairus 7 Menschen dabei. Kennen Sie die Verspeisung der 5000? Wer kennt die Verspeisung der 5000? Ja, das ist ein sehr interessanter Text. Ich habe einmal abgekündigt in die Gemeinde, nächste Woche behandeln wir die Verspeisung der 5000. Die Kirche war wie immer voll, außer die erste Reihe. Niemand wollte zu nah zu mir zu kommen. Bei dieser Verspeisung gab 5 Brote und 2 Fische. 7, das läuft durch die ganze Bibel, 7 als Schöpfungssaal. Der faszinierende Saal, über den ich eine ganze Predigt gehalten, ist der Saal 10. 10 bedeutet die Gerechte, die 10 Gebote, es bedeutet gleichzeitig die Ungerechte. Und das läuft durch die ganze Bibel, diese Spannung. Zum Beispiel, und die trennt sich, der Saal 12, die mit Nachfolge zu tun und auch natürlich mit der Stämme Israels zu tun hat. Die Zahl 12 trennt sich ständig in Sehne, die versagen, und 2, die nicht versagen. Landübernahme, ich gebe nur ein paar Beispiele. Sehen sagen, wir tun das nicht, die versagen. 2, Joshua und Caleb sagen, wir werden das Land übernehmen. Jesus sagt, wenn 2 oder mehr versammelt seid, bin ich Mitte unter euch. Die Juden brauchen 10 Männer, um eine Gebetsgemeinschaft oder einen Gottesdienst zu machen. Das sind nur 2 Beispiele. Das ist ein gesamtbiblisches Thema. Die Spannung in der Zahl 10 zwischen Gerechte und Ungerechte. Oder lutherische Sprache, verloren in uns selbst und gerettet in Christus. 2 Zeuge der Auferstehung Jesu. 2 Zeuge und sie sind beide Engel. Die erste Zeuge, weil ein himmlischer Reich, aber das kann ich durch die ganze Bibel. 12 habe ich gesagt, 40 ist eine gesamthistorische Zahl. Läuft durch die ganze Bibel, 40, ich gehe hin und her, 40 Tage und Nächte der Sintflut, Jesus in Israel, 40, Jesus 40 Tage unterwegs, Israel 40 Jahre in die Wüste, Elias 40 Tage und so weiter. Es geht durch die ganze, Salomo und David 40 Jahre regieren, eine gesamte historische Zahl. Deswegen habe ich mein Buch Josua 1988 drucken lassen, weil das ist die 40-Jahr-Feier der Stadt Israel. Aber 22 ist wenig bekannt. 22 sind die Buchstaben in der hebräischen Alphabet. Eine hochheilige Zahl. Denn was wir hier haben mit dieser 22, ist der Fleisch, der Buchstabe, das Fleisch Christi. Buchstabiert hier, sein Kreuz hier, buchstabiert sein. Und auch der Weg zur Auferstehung. 22 Kapitel in Offenbarung, die endet, und das ist kein Zufall, mit Vers 21, die unvollendete Prophetie Johannes. wird 22:22, wenn Jesus wiederkommt. Formen der Bibel. Wissen Sie, ich musste Theologie studiert, um Pfarrer zu sein. Das ist ein Problem für mich, aber für meinen Professoren auch, muss ich sagen. Ja. Und man lernte zum Beispiel über den Psalmen, das ist der Klagelieder des Volkes, der Danklied ist ein So what, das sagt mir absolut gar nichts. Ich habe das Recht, etwas über Psalmen zu reden. Erstmal, ich heiße David. Zweitens bin ich ein Dichter. Ich habe 21 Bände Lyrik veröffentlicht in englischer Sprache. Drittens, ich habe eine dunkle Haut wie David. Und viertens, ich habe mit 25 Jahren eine schöne Gestalt gehabt, die ich nicht mehr habe. Ja, ich habe eine gewisse Rechtfertigung, über diese Psalmen zu sprechen. Alle Psalmen haben den gleichen Form. Alle haben den gleichen Formen. Das ist die Form der Bibel. Und mein Freund Manfred Siebald hat in ein Lied aus dem Amerikanisch das übertragen. Sie kennen dieses Lied bestimmt gut, über einen Stein, das in Wasser geworfen ist. Wer kennt das? Ja. Und wie viele von euch kennen Haydns sieben letzte Worte vom Kreuz? Das freut mich sehr, weil das ist auf dem Niveau von Bach und Schütz, auf dem höchsten Niveau, und das ist mit unserem Thema hier zu tun. Ein Stein, die wählen, wählen, wählen. Luther hat genial verstanden, Aussage und Entwicklung, Erfüllung, Aussage und Erfüllung. Und das ist die Aussage der Bibel. Ständig Aussage, Wege, und neue Erfüllung. Wie die messianischen Aussagen, die gehen durch das ganze Alte Testament. Diese Wellen sind unbegrenzt in Psalm 22. Wenn dieser Text richtig gelesen ist, die wird nicht richtig gelesen. Alle Menschen aller Zeiten wird umfasst von dieser Wellen. Alle Menschen aller Zeiten. Eine total allumfassende Aussage wie Jesu Kreuz und Auferstehung. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wissen Sie, viele Leute kommen zu mir wohlmeinend und sagen, warum hat der gütige Vater seinen Sohn am Kreuz verlassen? Die Antwort ist, er hat keine Wahl, er muss das tun. Wie kommt ein kleiner Landfahrer und sagt euch, Gott muss was tun, ich werde das beweisen. Jesus bekannterweise muss Schuld am Kreuz ertragen. Was ist Schuld? Die Urdeutung Schuld ist Gottes Ferne, Adam und Eva. Wenn wir von Gott entfernen, dann sind wir schuldig. Jesus muss dieses Schuldigsein tragen. Das bedeutet, er muss Gott ferne erleben. Und das erlebt er. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater entfernt sich von Jesus. Wenn Jesus entfernt sich von der Vater, ist ein schuldiger Mensch wie wir. Der Vater muss sich als Erfüllung seiner Auftrag, der Auftrag kommt von Vater, ist erfüllt von Jesus. Also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus muss Gottes Ferne erleben und das kann er nicht erleben, wenn er sich von Gott entfernt. Er muss Schuld erleben, ohne schuldig zu sein. Er erlebt Schuld, ohne schuldig zu sein, und wenn der Vater von ihm entfernt, Entfernung von Gott, er erlebt den Tod, der Sünde zollt, und er erlebt das Gericht, unser Gericht. Verflucht ist der, der am Holze hängt, 5. Mose 21:23. Das sind die Worte dazu, und die Bild, das ist eine, kann man sagen, ein sakramentalische, gesetzliche Aussagen. Finsternis kommt über das Land, das ist das Bild. Die Mächte und Kräfte der Finsternis haben anscheinend gesiegt und dann die Wort dazu. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Jesus trug alle Gottes Ferne, Schuld, ohne schuldig zu sein, der Sünde Zoll, der Tod und unser Gericht. Alles für uns am Kreuz. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Dieser Schrei geht durch den ganzen Psalm. Ich bin sehr erschreckt, wie dem Psalmen gebetet wird im christlichen Abendland. Wir Juden beten den ganz anders. Mein Gott, warum hast du mit? Das ist kein Psalm. Psalm ist eine leidenschaftliche Aussage. Wir sind ein leidenschaftliches Volk und Jesus ist der Inbegriff, was Leidenschaft ist. Bach hat das gut verstanden in die erste Satz der Matthäus-Passion. Eine dramatische Bewegung zum Kreuz. Das ist Jesu Weg, leidenschaftlich erfüllt. Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Und dann definiert Jesu Gott. Gott Vater in einer Art, die weder Christen noch Juden in die Tiefe verstehen. Und zwar in Einklang mit aller Texte, zentrale Texte in die Bibel. Wie definiert er Gott? Mein Gott des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht, und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über die Lobgesänge Israels. Unsere Väter hoffen auf dich, und da sie hoffen, hast du ihnen heraus. Was ist Jesu Definition Gottvater? Wenn man einen Jude fragt, kriegt man keine schlechte Definition. Gott ist der Allmächtige, der Heilige und, Entschuldigung, der Barmherzige. Er ist auch der Gerechte. Ein Christ gibt eine sehr oberflächliche Definition von Gott. Gott ist Liebe. Ja, sicher ist er Liebe, aber er ist auch allmächtig, er ist auch die Weisheit, er ist auch ein richtender Gott. Und das führt in die modernen Theologie zu Gottes nur Liebe. Wenn Gott nur Liebe ist, kann er nicht Gott sein. Denn Gott ist auch heilig, Gott ist auch ein richtender Gott, er ist auch ein allmächtiger Gott. Alle Predigen in der Bibel, und ich gehe ein paar Beispiele, Salomo bei der Einweihung der Tempel, Petrus bei Pfingsten, Stephanus als ein Märtyrer geworden, ich nehme drei zentrale Texte, oder die großen Blicke von Hesekiel, wie Hesekiel 20, sind alle heilsgeschichtliche Predigen. Wer ist Gott? Gott ist Tun. Heilsgeschichtliche Tun. Das ist genau, was Jesus hier sagt. Tag und Nacht, das bedeutet Schöpfung. Es war Abend und Morgen der erste Tag. Ein Tag fängt für einen Jude an mit Sonnenuntergang. Das ist die erste Vordeutung vom Kreuz. Erst dunkel und dann Licht. Wissen Sie das? Kreuz ist vorgedeutet durch die ganze Bibel. Erst kommt Dunkel und dann kommt Licht. Und dann die Heilsgeschichte. Und die Heilsgeschichte ist immer das Gleiche. Israel oder auch der neue Bund ist bei Gott und dann fallen sie weg. Wir sind der Herren der Welt. Wir wissen, was gut für uns ist. Wir sind, wie die Aufklärung sagte, zu heilig zu sterben, sagt Beethoven in seiner Auslegung von Opus 118 über einen Freund. Zu heilig, als ob ein Mensch heilig ist. Oder heilig sein kann in diesem Sinn. Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte von Versagen. Israel, die ganze Richterbuch ist ein Beispiel. Israel versagt, Gott schickt Feinde gegen sein eigenes Volk, eine einmalige Sache. Islam schickt nicht Feinde gegen die eigene Volk, weil es ein Götze. Gott schickt Feinde, er schickt die Assyrer, er schickt die Babylonier, durch die ganze Richterbuch schickt er Feinde, das Volk zu züchtigen. Und so tut es mit uns. Er schickt uns fanatische Islam, uns zu züchtigen, dass wir uns bekennen, wo wir gehören. Er schickt Feinde, das bedeutet nicht, dass er zu denen steht. Er steht gegen denen, aber die müssen seine Werkzeuge. Wer ist die beste Werkzeug Gottes in der Bibel? Der Satan, der Staatsanwalt, wissen Sie das? Lesen Sie hier, werden Sie das merken. Satan muss Gott dienen gegen sein eigenen Wille. Satan will nicht Gott dienen, aber er muss ihn dienen. Er ist ein Staatsanwalt und Gott kommt immer ans Ziel. Wer hat Jesu am Kreuz gebracht? Der Satan. Und wer kommt ans Ziel? Jesus. Wer hat mein Volk nach Auschwitz geschickt? Der Satan. Wer kommt ans Ziel? Die Rückkehr und die Gründung der vormessianischen Stadt Israel. Eine der zentralen Geheimnisse unser Glaube, dass das Böse selbst ohnmächtig ist, weil die muss Gott dienen gegen sein eigenen Wille. Deswegen heißt er bei Hiob der Staatsanwalt Gottes. Haben wir einen Staatsanwalt hier? Na, schade. Wie ist es in die Christliche? Schauen wir, wie das ist in Deutschland. Heil Hitler. Unser Heil kommt von Hitler. Das ist Götzendienst in die letzte, übelste Tiefe. Und ein ganzes Volk, nicht kollektiv, es gab gehen die dagegen, aber das war die größte Bewegung in die Geschichte Deutschlands. Ich bin Historiker, ich kenne mich gut aus. Und was tut Gott? Er lässt Deutschland in Schutt und Asche. Das hat natürlich Goebbels zu totalem Krieg gerufen und er hat es gekriegt. Und dann, in dieser Gericht, kommt der Gnade. Die Kirche sind plötzlich, auch zum Teil gebombt, er hat auch natürlich Waffen in die Kirche, das tun alle Diktatoren, sind zum Teil zerbombt, aber die Kirchen sind voll und manchmal ist sogar biblisch gepredigt. Das Volk tut Buße über die schreckliche Gericht, die Hitler über dieses Volk. Er hat Deutschland in Leib, Geist und Seele zerstört. Das Volk tut Buße, Gericht und Gnade, eine unzertrennliche Einheit. Wer hat Sehnsucht nach dieser Zeit? Die war die große Glaubenszeit in Deutschland, nicht heute. Heute sind wir bei Baal, das ist Sex. Das ist eine zentrale Götze. Wissen Sie, Baal ist ein Sexglaube. Da bei den Baalpriester haben sie Kultdirnen da. Und das war eine ungeheure Versuchung für Männer. Und Israel ist sehr gespaltet über diese Sache. Gott als der Gott der Heilsgeschichte, der Schöpfung und aus der Schöpfung der Heilsgeschichte. Wo steht das in der Glaubensbekenntnis? Überhaupt nicht. Die Glaubensbekenntnis ist antisemitisch und falsch. Gott Vater, ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer der Himmel und der Erde. Punkt. Und Jesus so viel Platz. Jesus wird entsetzt über so ein Glaubensbekenntnis. Gott Vater, also hat Gott Vater die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn. Wer holt Jesus aus dem Tod? Rembrandt weiß sehr gut. Jesus sitzt da in die alte Pinakothek. Er ist machtlos und er ist auferstanden. Er wartet, bis der Vater einen Engel schickt, diesen Riesenstein wegbringt, dann kann er auferstehen. Gott Vater ist A und O der Heilsgeschehen. Wo steht das in der Bibel? In dem Glaubensbekenntnis? Überhaupt nicht. Das ganze Alte Testament steht nicht in der Glaubensbekenntnis. Es geht von Gott Vater bis Jesus, ohne die alttestamentliche, die seine eigene Bibel, Jesu eigene Bibel da ist. Kann man wirklich erwarten, dass ein Schöpfer Gott gibt ohne Auswirkung bis Jesus? Alles, was wir tun, hat Sinn. Ich habe in ein neues Gedicht, die jetzt veröffentlicht, eine Frage an Einstein über einen persönlichen Gott. Der hat an den Schöpfer Gott geglaubt. Ich habe gesagt, wie kann Gott die Schöpfung machen, ohne dass es Auswirkung gibt? Alles, was wir tun, hat Auswirkung. Nach den Glaubensbekenntnissen kommt die Schöpfung und dann kommt Jesus und dazwischen nichts. Das bedeutet, Jesu eigene Bibel, das Alte Testament, alle der Verheißung steht überhaupt nicht in der Glaubensbekenntnis. Die Glaubensbekenntnis soll so heißen, so ungefähr, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Schöpfer und Vollender der ganzen Heilsgeschichte, welche in Jesus Christus seinen Mittelpunkt findet und an seinen Sohn Jesus und so geht weiter. Die Zielsetzung der Schöpfung ist Heilsgeschichte und der Heilsgeschichte Zielsetzung ist Jesus. Zu dir schrien sie, wurden errettet, sie hofften auf dich und wurden nicht zuschanden. Ich aber bin ein Wurm, kein Mensch, ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Was ist das niedrigste Tier in die Schöpfung? Das hat der große Josef Haydn sehr gut gekannt. Des kriechendes Ge... Wenn die Orchester spielt. Man sieht der Wurm kriechend am Bauch. Das ist Christus für die Menschen. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Von den Römer geschlagen, körperlich. Von den Juden geistlich geschlagen und von seinen Jüngern in Stich gelassen am Kreuz. Allein hängt er da. Kein einziger Junge bekennt sich zu der gekreuzigte Jesu. Johannes ist da nur aus Liebe und Pflicht. Total Versagen. Allein Christus. Nicht allein Kirche. Allein Christus. Ein Spott der Leute, verachtet von Volk. Genau das ist Kreuz. Steig von dein Kreuz herunter, wenn du Gottes Sohn bist. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul. Und weil wir Gott zu einer Würm machen, er behandelt uns wie Tiere. Doch die ganze Psalm 22 ist der Mensch nie als Mensch betrachtet, weil wir keine sind. Der einzige wahre Mensch ist Christus. Er hat die Bildgleichnis Gottes wiederhergestellt. Wir sind reißende Tiere in Aufruhr gegen Gott. Siehe ein Mensch, siehe der Mensch, der Einzige. Und die ganze Psalm 22 ist der Mensch als Tier betrachtet. Auch der erste sogenannte Schriftprophet Amos, nur Tierbilder. Reißende Tiere. In Aufruhr gegen Gott selber. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul, nicht das Mund, sondern das Maul auf, schütteln den Kopf. Er klage es dem Herrn, der helfe ihn heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihn. Das ist Kreuz. Das hat mit David überhaupt nichts zu tun. Das ist genau, was Jesus am Kreuz erlebt. Und was tut Jesus? Jesus ist auch Mensch. Und Jesus sehnt sich wie jeder Mensch an die gute alten Seiten. Du hast mich aus meinem Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meinem Mutterschoß an. Sei nicht ferner von mir. Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Jesus denkt zurück, als er auf die Brust seiner liebenden Mutter unter die Herrschaft sein Vater, der Heilige Geist. Warum ist Jesus gekreuzigt? Ich habe alle möglichen Predigen gehört, denn die wichtigste Grund habe ich niemals gehört. Es gibt alle möglichen Gründe, warum Jesus gekreuzigt. Die wichtigste Grund ist, weil er viel zu gut für uns ist. Ich habe meinen Jugendbibelkreis gefragt, wie wäre es, wenn Jesus hier mitten unter uns sein? Oh, Herr Pfarrer, das wäre was. Ich habe gesagt, Wiedersehen, ich gehe nach Hause. Was, der Pfarrer will Jesus nicht begegnen? Selbstverständlich wird ihn nicht gerne begegnen. Wissen Sie, was das bedeutet? Weg, weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Wer hat das gesagt? Ja. Die Anwesenheit Gottes in menschlicher Form ist die härteste Predigt, Bußpredigt, die je gehalten wurde. Das Neue Testament ist viel härter als das Alte. Gott mitten unter uns, was merke ich? Dass ich Dreck bin. Nicht anders, Luthers Lieblingswort über sich, dass ich Dreck bin. Ich sehe, wie ein Mensch sein soll, der nur an Gott glaubt und nur gute Werke für den Nächsten und nicht an sich selber. Und ich merke, ja, Jaffin, du bist nur Dreck. Und dazu verlangt Jesu in der Bergpredigt Vollkommenheit. Das ist der Bergpredigt. Ein Satz, er muss vollkommen wie Gott sein. Niemand kann das sein. Das ist härter als hart. Das ist sein eigener Auftrag, diese Vollkommenheit für uns. Sei nicht ferner von mir. Angst ist nah. Hier ist kein Helfer. Wo gibt diese Theologie der Gemeindeaufbau, die Theologie der Kirche? Das ist absolut unbiblisch. Die Kirche ist gegründet auf ein Mensch, Jesus Christus. Wir haben die Schweinebratenfahrer auch, ja, und die Würstelfahrer. Die holen die ganze Gemeindehaus voll mit Menschen und man hat Bratwurst zu essen. Ist das Kirche? Das ist nicht Kirche, das ist Verein. Viele Kirchen sind nur zu Verein geworden. Ist es Kirche, wenn der Sturm kommt und die Jungen schlafen? Die schlafen nicht nur physisch, sondern geistlich. Ein Schlafgeist kommt über denen, wie im Garten Gethsemane bei den drei zentralen Jungen. Kirche ist nur, wenn Jesus in Mitte ist. Und wenn Jesu Kreuz und sein Heilsweg in Frage gestellt und seine leibliche Auferstehung, gibt kein Kirche mehr. Hier ist kein Helfer, allein Jesus Christus. Ich bin Christ geworden, nicht wegen der Kirche. Oh, kann ich euch wohl das sagen. Die Kirche, der uns zerfleischt 2000 Jahre. Immer im Namen, die bösen Juden, die haben Jesus umgebracht, ohne zu merken, dass sie Jesus auch mit umgebracht haben. Die immer einen Sündenbock ausgesucht. Ich habe in ein Gedicht, das jetzt gedruckt wird, geschrieben, wenn die Juden erlöst sind in Israel, das wird nicht passieren. Was wäre die Welt? Die haben keinen Sündenbock mehr. Die Sündenbock ist Jesus und die Sündenbock der Juden. Wir sind wie Lady Macbeth, die erwäscht ihr Blut von ihren Händen und kann es nicht rauskriegen. Jesus allein, nur Christus. Und Kirche, Gemeinde fängt nur an, Kirche zu sein, wenn Jesus in der Mitte ist. Gewaltige Stier haben mich umgeben, mächtige Buffel haben mich umringt, der Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender, reißender Löwe. Der Menschen Aufruhr gegen Gott. Heute macht man das viel schöner. Jesus war ein guter Mensch, ein gutiger Mensch, wie Gandhi und solche Leute, reine Unsinn. Jesus ist entweder Gott oder die schlimmste Gotteslästerer, die Judentum je gekannt hat. Er ist kein guter Mensch, er ist heilig und das ist viel mehr als was ein guter Mensch. Jesus hat sich ständig an Gottes Stelle gesetzt. Ständig. Mose sagte euch, ich sage euch, wer sich über Mose setzt in Israel, kann nur Gott sein. Er lässt seine Jünger am Schabbat von den Früchten der Felder essen. Das ist absolut Blasphemie im höchsten Grad. Er sagt, ich bin der Schöpfungsmittler. Alles muss brachgelesen bleiben. Ein Dichtsprüchiger spricht er frei von seiner Schuld, ohne Gott Vater die Ehre zu geben. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. In jedem Fall, durch die ganze Neue Testament, dass Jesus sich an Gottes Stelle setzt. Entweder ist er Gott oder die schlimmste Gotteslästerung in der Geschichte Israel. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben Jesus viel besser verstanden als die liberal-modernen Theologen, die Jesus so ein guter Mensch machen. Die wissen, Jesus hat sich an Gottes Stelle gemacht. Nur machen sie die verheerenden Fehler, ihn nicht als Gott anzuerkennen. Und dann wird Kreuz beschrieben, sechsfach. Haben wir einen Arzt hier? Was? Und wenn Jaffin leidenschaftlich predigt, dass sein Blutdruck zu 250 kommt und ich falle in Ohnmacht und kein Arzt ist hier, mich zu behandeln, das wäre mich sehr unglücklich. Aber er könnte auch bei meiner Beerdigung spielen. Ja, ja. Ein Gekreuzigter starb, weil die Todesursache wird geschrieben als Herzversagen. Es gibt verschiedene Arten, wie das zu beschreiben. Die Ursache ist, dass die ganze Lebenssäfte aus seinem Körper herausgehen. Wenn man Nägel in die Hände und Füße hat, das scheint sehr harmlos, die ganze Lebenssäfte gehen aus seinem Körper. Bei einem Gesteinigten, wie die Juden in biblischen Zeiten gemacht, passiert das nicht. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, gekreuzigt. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Das passiert so ein Gekreuzigter. Mein Herz ist mein Leib wie zerschmolzendes Wachs. Wasser, fließendes Wasser ist die Zeichen von Tod, Leben und Reinheit. Und hier verwickelt das durch Jesu eigene Leib. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Mein Zunge klebt mir an Gaumen. Und dann, sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Das haben wir nie getan. In der ganzen Geschichte Israel ist nie ein Mensch gekreuzigt. Die Römer haben gekreuzigt. Dieser Text steht 1000 Jahre vor Christus. Damals gab kein Römer. 500 Jahre später gab auch kein Römer. Verflucht ist der, der am Holze hängt. Dieser Text ist uralt. Wo kommt das her? Weil wir haben einmal ein fremder König am Baum gehängt, aber nicht mit Nägeln und so, wie es steht hier, wo es steht, meine Füße, Hände und Füße sind durchgraben. Das gab nie in Israel. Das ist alles prophetisch-messianisch. Hier ist der Kreuzigte Jesu direkt vor Augen. Mit Hände und Füße durchgraben und die ganze Lebenssäfte, sein Leben hingegeben für uns, seine Auferstehung. Fließendes Wasser bedeutet neues Leben, ja? Für uns gegeben, seine Reinheit, seine Vollkommenheit für uns gegeben. Du legst mich in den Todesstaub, denn Hunde haben mich umgeben. Haben wir hier einen Dackelbesitzer? Haben wir hier einen Dackelbesitzer? Man muss immer was seelsorgerlich dabei bringen, oder? Ja, ein Dackelbesitzer. Haben wir eine hier? Kein einziger Dackelbesitzer, kein so tapferer Mensch, sowas zu kaufen. Kennen Sie jemanden, kennt jemand hier einen Dackelbesitzer? Behände aufheben. Ja, ja. Der Dackel ist kein Hund und ich werde das beweisen. Wenn es steht hier, denn Hunde haben mich gegeben, es soll stehen, denn nicht Dackel haben mich umgehen. Der Dackel ist kein Hund, ich werde es beweisen. In Sindelfingen, das ist alles Wahrheit, Hand auf Herz, war ein Prozess über einen Mann, der in eine Wohnung eingezogen ist, wo es stand, Hunde sind nicht erlaubt. Aber Katzen, Mäuse, solche Art von Kleintier. Und der Mann, der das getan hat, ging zu einem bekannten Jurist in Sindelfingen. Meine Frau war Lehrerin in Sindelfingen, wir kennen uns gut aus. Und dieser Mann hat argumentiert, dass dieser Hund, die er gebracht hat, war erlaubt, weil der Hund sehr klein. Das war ein Dackel. Und der Dackel ist wie ein Katz, wie ein Maus. Zwar, es ist biologisch ein Hund, aber es ist im Sinne der Größe und dieser Ordnung für die Wohnung kein Hund, sondern ein Kleintier. Und er hat gewonnen. Und da steht in die Gesetzbücher, und was in Württemberg merkwürdigerweise passieren kann, gilt für ganz Deutschland. Ich weiß nicht, ob alle wollen, was die Schwaben entscheiden, dass das gilt für ganz Deutschland, aber so haben die schwäbischen Richter das entschieden. Und ich habe bei diesem Vortrag in München, in der lebendigen Gemeinde, in die erste Reihe saß ein Freund von mir, der Professor für Tierkunde ist in München. Er ist jetzt in Ruhestand, Uli Lösch. Ich habe gesagt, Uli, du weißt, der Dackel ist kein Hund. Der ist so erschreckt, dass ich das behaupten als Professor. Ich habe ihm das gesagt und jetzt weiß der das. Der Dackel ist biologisch ein Hund, er ist aber juristisch kein Hund. Und so, wenn Sie einen Dackelbesitzer kennen, der will in eine Wohnung einziehen und es nicht erlaubt war, kein Hund erlaubt, rufen Sie mich an. Ich vermittle die Telefonnummer, diese Jurist und die ganze Sache. Und weil der Dackel ist kein Hund. Leider ist es so, das ist, was man erinnert von meinem Vortrag. Neulich kommt jemand bei einem Seminar zu mir und sagt, Herr Pfarrer, ich kenne Ihre Psalm 22 Auslegung sehr gut, das hat mich gefreut. Ich habe gesagt, ja, was können Sie, ja, dass der Dackel kein Hund ist, ja. Das ist wirklich nicht, warum ich hier predige. Meine Frau sagt, das hast du verdient, David. Das hast du verdient. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Knochen sehen. Was bedeutet das? Der Passahlamm darf keine Knochen zerbrochen haben. Es steht deutlich geschrieben bei Johannes, welcher Luther nennt das Evangelium, als Jesus gekreuzigt war, kein Knochen zerbrochen. Da steht auch in das Evangelium nach David, in die Ende von Psalm 34, genau das Gleiche. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, dass nichts eines zerbrochen wird. Jesu ist gekreuzigt in die Stunde, als die Passalämmer geschlachtet sind. Er hat der Passa einen Tag früher eingesetzt, kriegt er die beste Gaststätte in Israel, was man normalerweise 2 Jahre in Voraus braucht. Er könnte niemals der Passa auf die richtige Termin gefeiert. Und wissen Sie warum? Machen Sie die Türe bitte auf da hinten. Wir brauchen einen Torhüter, das ist ein wichtiger Amt in der Bibel, der Torhüter. Ja, danke. Niemand geht außerhalb die Türe bei der Passafeier. Warum? Weil der Würgeengel, Dankeschön, ja, die geht zu. Der Würgeengel lauert, Dankeschön. Würgeengel dauert da draußen. Jesus geht raus am Passa. Das kann er tun, zu zeigen sein Macht gegen den Tod. Er bringt seinen Jungen mit. Das kann er auch tun, um sein Macht zu verdienen. Aber er ist verhaftet von jüdischen Polizisten in dieser Nacht. Das passiert nie. Ein Jude geht nie außerhalb die Türe in dieser Nacht. Jesus ist gekreuzigt in die Stunde, als die Passalämmer geschlachtet sind. Jung, der Passalamm ist jung, Jesus muss jung sein, fehlerlos, Jesus ist fehlerlos im Geist. Sein Blutschutz gegen den ewigen Tod, der Passalämmer, sein Blutschutz gegen den Tod. In jeder Hinsicht, er ist die über die Erfüllung dieser Passa geschehen. Na, hören Sie genau, Bildsprache, was die Theologen keine Ahnung haben. Und das ist die Zentrum, die Bibel zu verstehen. Er steht über der Passalamm, seine Armen sollen die Tor, die, wie nennt man das, die Torschwelle, und das Blut muss gestrichen auf die obere Torschwelle und die beiden Torpfosten. Das ist Golgatha, geschrieben, beschrieben, weit über 1000 Jahre im Voraus. Jesu mit ausgestreckten Händen und die 2 Möglichkeiten, ja oder nein, die 2 Schecker am Kreuz. Durch dieses, das wiederholt in der Bibel, die obere Torschwelle, das ist Jesus mit ausgestreckten Händen, das Blut, der Passalam und die beiden Torpfosten, das sind die 2 Möglichkeiten. Alles ist in Psalm 22, aber alles. Ich kann alle meine Knochen sehen, sie schauen zu und sehen auf mich herab, sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das Los um mein Gewand. Was bedeutet das? Kleid ist eine Kleiderwählung. Wer kriegt einen Rock als Zeichen, dass er besonders erwählt ist? Besonders geliebt? Josef, gut. Wer ist der Priester, Richter und Prophet, der kriegt ein Schürze, ein Priesterschürze im Totenreich, seine Besonderheit zu zeigen. Das ist Samuel. Wir werden alle weiße Kleider tragen, reingewaschen durch Jesu Christus Blut, wenn wir harren bis ans Ende. Johannes zeigt uns die zweitwichtigste Zeichenhandlung, die Bibel, die auch nicht verstanden wird. Er sagte, vier Heidenknechte, vier, werfen den Los um Jesu Gewand. Vier bedeutet immer von vier Himmelsrichtungen. Haben wir hier eine Mutter mit vier Kindern? Bitte Hände zeigen. Sie wissen, was das für jede Himmelsrichtung muss der holen. Ja? Ja? Und die werfen den Los um sein Kleid. Das bedeutet, die Kleid der Erwählung wird an die Heiden in alle Himmelsrichtungen geben. Das hat die Kirche nie verstanden, das geht die Kirche an. Und dazu in drei Sprachen Jesus von Nazareth, König der Juden. Rembrandt malt das richtig so in drei Sprachen. Er ist und bleibt der Judenkönig. Die beide Deutung vom Kreuz. Aber du, Herr, sei nicht ferne. Meine Stärke, eile mir zu helfen. Errette meine Seele vom Schwert, mein Leben von den Nichtdackeln. Hilf mir aus dem Rachen des Löwens und von den Hörnern wilder Stiere. Und dann die Totaländerung. Du hast mich erhört. Und jetzt kommt Schlag um Schlag die Bedeutung dieser Kreuz. Ein total anderer Sprache, ein total anderer Sinne. Nicht Leiden, sondern Erfüllung. Nicht Passion, sondern Epistel. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern, ich will dich in der Gemeinde rühmen. Und das tut Jesus als Auferstandenen. Rühme dem Herrn, die ihn fürchtet, Gottesfurcht. Da sieht man eine Grundsynagoge in die zentrale orthodoxische Synagoge über die Furcht Gottes ist die zentrale Weisheit in Bezug zu Gott. Die Furcht Gottes. Wer hat Gottesfurcht hier? Oh, wir lieben ihn nur, er ist nur süß und nett und tut, was wir wollen und vergibt alles. Die Heiligkeit Gottes ist verloren gegangen, viel mehr bei Evangelischen als Katholiken zum Beispiel. Das ist auch interessant. Die Heiligkeit Gottes. Die ihn fürchtet. Luther hat gesagt, ich werde mich in den Totenbereich, in den Hölle verdammen lassen um die Gerechtigkeit Gottes Willen. Das bedeutet, Gott ist wichtiger für ihn als er sich selbst. Das ist der erste Gebot. Du sollst kein Gott neben mir haben. Wir sind die Götze. Wir sind die zentrale Götze. Wer könnte das sagen? Ich würde mich in die Hölle verdammen lassen um die Gerechtigkeit Gottes. Dass Gottes Wille wichtiger ist als mein Wille. Das ist, was das bedeutet. Dein Wille geschehe. Und Luther dann sagt, Gott könnte mich dann nicht das tun, weil ich bekomme dann seine Gnade. Durch die ganze Bibel Begegnung mit Gott oder der Gottesengel im Alten Testament, welcher Gott selber ist, führt zu Furcht. Fürchte dich nicht. Furcht, weil wir wissen, er kann mich annullieren. Er ist der Herr über mich. Und dann, wenn wir das wissen, bis in Mark und Wein und bejahen, dann bekommen wir seine Gnade und nur dann. Wer redet ständig über den gnädigen Gott, ohne der richtende Gott bekommt kein Gnade. Das ist hart gesagt, aber das ist biblisch gesagt. Gericht und Gnade sind eine unzertrennliche Einheit und Gott richtet uns jetzt durch sein Wort, dass wir neue Freude von ihm haben und deswegen das Zentrum von Buße tun. Wir stehen unter dem Kreuz. Wir bejahen seine Herrschaft über mich. Ich bin der letzte Götze, nicht Islam. Ich. Ich habe ihn gekreuzigt, wie Rembrandt das zeigt, so deutlich in der alten Pinakothek. Selbstbildnis von ihm. Rühmet den Herrn, die ihn fürchtet. Ehret ihn alle von Hause Jakob und für ihn scheuet euch, ihr alle von Hause Israel. Warum Jakob und Israel? Ist der gleiche Mensch. Weil Jakob nimmt an der Sinn der Betrüger. Er kriegt den Segen von seinem blinden Vater durch Betrug. Und Israel ist, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und es ist sehr interessant, im christlichen Abendland, der Name Jakob ist verbreitet und der Name Israel nicht. Das zeigt die totale Unkenntnis der Bibel. Ich will nicht, ich heiße, mein zweiter Name heißt Jakob. Mein erster heißt David. Jakob ist der Betrüger. Israel ist der, ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. verloren in uns selbst, der Jakob, wie Luther mit total biblischer Recht sagt, errettet unter dein Kreuz, Jesu, du segnest mich dann. Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen, arm in Geist, und sein Antlitz für ihn nicht verborgen. Als er zu ihm schrie, hört er: Dich will ich preisen in der großen Gemeinde, ich will mein Gelübde erfüllen für denen, die ihn fürchten. Nochmal fürchten, Gottesfurcht. Und die Jungen gehen dann in die große Gemeinde, die erste Christen sind nur Juden, die gehen in den Tempel und sie preisen, sie loben Jesu. Die Elenden sollen essen, dass sie satt werden. Essen bedeutet Brot in der Bibel. Woher kommt Leben, Essen, Manna von Himmel? Jesus sagt, nehmet und esset, das ist mein Leib. Das ist das Brot, die wir brauchen für Leib, Geist und Seele. Und die nach dem Herrn fragen, werden ihn preisen. Und jetzt kommt Auferstehung. Eure Herz, eure Wesen soll ewiglich leben. Das ist radikal neu. Sogar Samuel, lass mich in Ruhe im Totenbereich. Der Sünder soll weg von, sogar der große Samuel. Herz bedeutet unser Wesen, Gedanken und Gefühle, beide. Mein Wesen, unser Wesen soll ewiglich leben, durch den Gekreuzigten. Der Weg zu ewigem Leben geht über die Gekreuzigte und das ist hier deutlich geschrieben. Und das ist radikal neu. Das steht auch in Psalm 139, aber das ist nicht ein Text, den ich jetzt behandle. Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltende und für ihn anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Ich habe gesagt am Anfang, dieser Psalm hat die endgültige Welle der Aussagen. Alle Menschen, alle Zeiten. Und hier, es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Weltende und für ihn anbeten, alle Geschlechter der Heiden. Über Kreuz, Auferstehung, dann ist der Weg der Weltmission und die Erfüllung dieser Aussage. Und dort die Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus wiederkommt zu Israel, wir werden vorher in Druck, 1. Thessaloniker 4, wird dann die bekehrte Israel, ein Volk von Priester und ein Könige, dieses Volk wird dann die ganze Welt. Aber denken Sie, das ist die Zeit David, das Großreich Israel, David, Salomo und heute, ein winziger Flecke auf die Landkarte, ein winziger Flecke. Und aus dieses wird die ganze Welt, weil die ganze Welt gehört dem Herrn. Nicht nur Israel, die ganze Welt gehört dem Herrn. Denn des Herrn ist das Reich, er herrscht unter den Heiden. Denken Sie die Tragweite dieser Text, es ist seit David Zeit. Die Tragweite Kreuz, Auferstehung, so eine Glaube habe ich in Israel nicht gefunden, der Hauptmann von Kapernaum, den Weg zu den Heiden. Ihn allein werden anbeten alle, die in die Erde schlafen. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabführen und ihr Leben nicht konnte erhalten. Das ist Karl Samstag. Jesus ging in den Totenbereich und predigte das Evangelium, die Menschen, die vorzeitig gestorben sind. 1. Petrus 3, 18 bis 22. Für ihn werden die Knie beugen, alle, die zum Staub hinabführen. Aber es steht deutlich in der Bibel geschrieben. Der reiche Mann und die arme Lazarus, alle Knie werden beugen, aber die allermeisten abseits. Er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Wir sind hier. Allgemeine Priestertum. Eine der faszinierendsten Probleme unserer Kirche. Inwiefern ist das eine Amtwirke und inwiefern ist das allgemeine Priestertum? Das ist ein sehr interessantes Thema. Er wird Nachkommen haben, die ihn dienen. Von Herrn wird man verkündigen, Kind und Kindeskind. Wissen Sie, wer die Juden erzieht zu dem Glauben an den Gott Israel? Das sind wir Männer. Die Frauen sitzen in den Synagogen mit der Haar bedeckt, Haar in der Talmud ist Zeichen der Sinnlichkeit. Man soll nicht die schönen Frauen mit den schönen Haaren anschauen, sondern Gottes Wort anschauen. Wir haben die Macht, nicht wahr, wir Männer? So denken wir, aber wir haben überhaupt keine Macht. Denn man geht nach Hause und ein Machtwechsel findet statt. Sie wissen, wie das ist mit die Türe, ist der zentrale Begriff, die Türe. Man macht die Türe zu, so habe ich mit meiner liebe Großmutter Dina, die erste, die meine, die frommste der Frommen, die meine Ehe mit einem Deutschen, 15 Jahre, 16 Jahre nach Auschwitz, und dann, dass sie Christ geworden, sie hat gesagt, der Herr wird wissen, warum. Und sie hat recht. Und ich habe ihr mitgewidmet, mein erstes Buch, Inri. Ihn, sie und der Pfarrer, der mich getauft hat. Dina saß da oben mit Haar bedeckt, redete nicht, bis man nach Hause kam. Und die Türe ging auf. Isaac, putz deine Schuhe. Isaac, deck den Tisch. Isaac, wir kriegen Besuch. Sie ist dann die Königin zu Hause. Und wir sind die Knechte. Ja, so ist das. Und deswegen, liebe Männer, bleiben die jüdischen Männer so lange in der Synagoge, wo wir die Macht haben. Jawohl. So ist das. So ist das. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird hier, die ganze Geschichte. Gott ist ein Gott der Geschichte. Ich bin sehr froh, dass ich in Geschichte promoviert. Ich habe gelernt, geschichtlich zu denken. Die Bibel ist ein geschichtliches Buch. Heilsgeschichte, Aussage und Erfüllung. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen, bis die Urmenschen zurück, 1. Petrus 3, und jetzt bis die Ende der Zeit. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit, Jesu Kreuz, welche hier besprochen wird, und die Bedeutung, dem Volk, das geboren wird, denn er hat's getan. Einfach mit die 7 letzten Worte, denn er hat's getan, es ist vollbracht. Liebe Brüder und Schwestern, Sie haben heute das Ohr-Evangelium gehört. Das Evangelium nach David. Amen.
Amen. Beten Sie noch?
Ja, da beten tue ich auch. Ja, bitte heben Sie auf. Bitte heben Sie alle auf. Ich bete weiterhin aus das Evangelium nach David. Hören Sie das. In ein paar Sätzen ist das ganze Evangelium Ende von Psalm 34. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihn der Herr. Er bewahrt ihn alle seine Gebeine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, Auferstehung, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Amen.